Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Gloris hat den neuen Regierungsrat gewählt. Gestern war der zweite und definitive Wahlgang. Knapper Gewinner mit nur 74 Stimmen Unterschied ist Thomas Tschudi von der SVP.
Dass man irgendwo mit weiss nicht wie viele Stimmen Vorsprung gewonnen hat, das war, glaube ich, auch ein Wunschdenken, ein Wunschszenario, das sehr mit einer weniger höheren Wahrscheinlichkeit drin war.
Später sind wir dann noch an die Wahlfeier gegangen und haben eine gewichtige Person von der SVP Schweiz getroffen, die dem neuen Glarner Regierungsrat gratuliert und Kelle geschüttelt hat. Mehr dazu in dieser Sendung. Wir starten jetzt mit der Kriminalstatistik vom Kanton Graubünden. Mein Name ist Dias Fritschi, schön sind ihr mit dabei. In Graubünden hat es letztes Jahr deutlich mehr Straftaten gegeben als in den Jahren vorher. Im Ganzen sind rund 13'300 Straftaten erfasst worden, 15% mehr als im Jahr 2022. Die meisten sind Delikte gegen das Vermögen. Besonders Ladendiebstähle und auffallend viele E-Bikes, die geklaut worden sind, wie die Kantonspolizei Graubünden bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2023 bekannt gegeben hat. Nach der Präsentation hat Martin De Platzes mit der Chefin der Kripo Graubünden geredet.
Barbara Hubschmid als Chefin von der Kriminalpolizei. Ist der Kanton oder ist das Leben im Kanton Graubünden, ist das brutaler geworden?
Nein, also da denke ich nicht, dass man kann sagen, es ist brutaler geworden, weil zwei Drittel von allen Strafrechtsdelikten, die zugenommen haben, sind Vermögensdelikte und die haben oft nicht mit Gewalt zu tun gegen andere Personen, sondern zum Beispiel an Fahrzeugeinbruchdiebstahl denkt, die zugenommen haben, oder an den Ladendiebstahl. Also da ist Gewalt eigentlich nicht stark damit verbunden.
Sind die Diebstähle angesprochen, auch Stichwort Fahrzeug? Da fällt vor allem auf, dass viel Velo geklaut worden sind, beziehungsweise E-Bikes.
Ja, das ist tatsächlich so. Also 1000 von diesen Diebstählen sind E-Bikes und Velo gewesen. Und wir sind froh, dass es nicht Autos sind. Aber es ist einfach auch für die Betroffenen natürlich einschneidend, wenn man weiss, dass, wenn man ein neues Velo hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es wegkommt, relativ gross ist.
Die starke Zunahme bei den E-Bikes, das hat gar nicht mal den Fuss zu tun, dass die Geräte, die Fahrzeuge halt auch ihren Preis haben.
Ja, einerseits ist der Preis, sie sind sehr attraktiv, man kann es wieder gut verkaufen. Und es ist halt auch so, dass ganze organisierte Banden unterwegs sind, die die Velo einfach einsammeln und dann nachher Bestandteile auseinandernehmen und dann die Bestandteile wieder verkaufen oder das ganze Velo verkaufen. Und von dem her ist es wirklich ein attraktives Gerät.
Abgenommen haben, das ist erfreulich, wenn man es so überhaupt kann und darf formulieren, hat die Anzahl von der häuslichen Gewalt, hat das auch damit zu tun, dass die häusliche Gewalt, das Thema, mehr in der Öffentlichkeit diskutiert wird und auch publik ist?
Ja, ich denke, wir haben recht viel gemacht im letzten Jahr. Wir haben ja auch eine Fachstelle häusliche Gewalt, die gross in der Prävention oder stark in der Prävention unterwegs ist. Wir haben tolle Angebote im Kanton, wo man sich daran wenden kann, wenn man betroffen ist von häuslicher Gewalt oder auch wenn man tätermässig unterwegs ist, wenn man sagt, ja, ich habe meine Aggressionen. Also wir haben da wirklich sehr gute Institutionen, wo man sich daran wenden kann.
In Chur sind auch meiste Straftaten aufgedeckt worden, was das Betäubungsmittelgesetz anbelangt. Und da ist das Thema Kokain ein grosses Thema.
Ja, Kokain ist in der ganzen Schweiz und in Europa ein grosses Thema. Wir haben eine Kokainschwemme. Und der Stoff kommt einerseits von Rotterdam, vom Hafen her, über Deutschland zu uns im Kanton oder auch über Italien, über Mailand. Und von dem her sind wir natürlich ideal aufgestellt mit unserer Transittachse da 13. Das Problem im Bereich des Kokainhandels ist, dass wir es da mit der organisierten Kriminalität zu tun haben. Wir haben organisierte Banden, die das professionell machen. Und um die Ermittlungen in diesem Bereich zu tätigen, ist sehr komplex.
sind die organisierte internationale Kriminalität angesprochen. Das gibt mir gerade das Sprichwort Datenaustausch unter den einzelnen Polizeikorps der Kantone in der Schweiz. Das heisst, wenn ihr jetzt jemanden im Raum Chur festnehmt und gegen die Person ermittelt, dann wissen ihr nicht, dass die Person allenfalls gerade im Nachbarkanton St. Gallen auch etwas verbrochen hat.
Ja, das ist leider so. Das ist im Moment so, dass wir das nicht feststellen können, außer wenn man mit dem Telefon anruft.
Das heisst, ihr könnt nicht zurückgreifen auf eine digitale Datenbank, jetzt beispielsweise am Laptop?
Nein, das ist leider nicht möglich. Und das ist eigentlich das Ziel, das wir hätten. Also nicht, weil wir ganz genau wissen wollen, wer jetzt wo überall deliktisch tätig ist, sondern weil wir Kriminalität bekämpfen. Und weil Kriminalität immer mehr grenzüberschreitend ist, sind wir darauf angewiesen, dass wir die Informationen austauschen können. Die Schweiz ist ein Kriminalitätsraum und in diesem Kriminalitätsraum muss man können koordiniert miteinander zusammenarbeiten und für das ist der Informationsaustausch unerlässlich.
Frau Barbara Hubschmidt, können Sie kurz zusammenfassen, wer ist der typische Täter oder die typische Täterin in der Schweiz, die eine Straftat begeht?
Also nach der Statistik ist der typische Täterin oder typische Täter männlich und zwischen 15 und 50-jährig. Bezüglich Schweizer Bürgerschaft ist es so, dass man eine Tendenz Richtung 50-50, also 50% beschuldigte Ausländer und 50% beschuldigte Schweizer haben.
Die letzte Zeit hat man auch immer wieder Schlagzeilen können lesen. Minderjährige oder junge Erwachsene tun sich mit Messer ausrüsten, das heisst, sind mit Stichwaffen unterwegs. Ist das negative Phänomen auch im Kanton Graubünden zu beobachten?
Also im Moment stellen wir die Tendenz noch nicht verstärkt fest, aber es ist natürlich so, die Jugend liegt uns sehr am Herzen, wir müssen da präventiv tätig sein, aber wir haben da kein Problem aktuell. Aber es ist natürlich schweizweit so, dass das sicher ein Thema ist.
So die Chefin von der Kriminalpolizei Graubünden, Barbara Hubschmidt. Das Glarner Stimmvolk hat gestern ein neues Mitglied in den Regierungsrat des Kantons Glaris gewählt. Weil niemand von den drei Kandidierenden das absolute Mehr am 3. März erreicht hat, ist es gestern zum definitiven Entscheid gekommen. Gewählt ist der Thomas Tschudi von der SVP.
Langsam aber sicher kommt, realisiert man, was passiert ist. Man hat auf einen Schlag das ganze Resultat bekommen. Man hat nicht irgendwo so einen Vorlauf gehabt, dass man zuerst Glaris Süd gesehen hat und dann irgendwo sich langsam erkennen, mit der Situation abfinden. Sondern man ist irgendwo wirklich übermannt worden von einem Resultat, hat irgendwo gehört, dass man gewählt ist und danach ist man vor dem Mikrofon gestanden und vor den Kameras und irgendwo ist irgendwo immer noch so nicht ganz fassbar, was jetzt passiert ist. Also klar, man weiss, dass man gewählt wurde, aber man kann es nicht so ordnen, man ist nach einem luftleeren Raum mit dem Gefühl.
Weil das Resultat selber so knapp war, müssen für einmal nicht gerundete, sondern genaue Zahlen her. 5'167 Stimmen hat der SVP-Mann gemacht. Seine Gegnerin Daniela Bösch-Widmer von der Mitte kommt auf 5'093 Stimmen. Ganze 74 Stimmen haben den Unterschied gemacht. Besonders bitter, im ersten Wahlgang vor 3 Wochen hat Daniela Bösch noch 300 Stimmen mehr gehabt als der Thomas Tschudi.
Klar, ich bin angetreten wie in einem Wettkampf. Ich wollte als Erste über die Ziellinie gehen. Hat halt ganz knapp nicht gelangt. Ich werde sicher einmal analysieren dann in den nächsten Tagen, wo man vielleicht das eine oder andere noch hätte anders machen können. Aber eben, ich bin von Anfang an meinen Weg gegangen. Ich habe gesagt, so einen Wahlkampf möchte ich machen. Habe ich jetzt können machen. Jetzt ist es leider nicht aufgegangen.
Jede Stimme hat also gezählt. Auch die von Roger Schneider von der FDP, der nach dem ersten Wahlgang nicht mehr angetreten ist. Rund 2'400 Stimmen hat er dort gemacht. Stimmen, die am Ende nicht alle zur SVP gekommen sind. Für den neu gewählten Regierungsrat Thomas Tschudi trotzdem ein Erfolg.
Wir sind davon ausgegangen, dass es eine knappe Sache wird und dass man nachher wirklich einfach alle FDPler abholen müsste, dass das schwierig ist. Man hat sich jetzt bestätigt, dass ich glaube, von dem her, nein, wir sind von dem ausgegangen, es hätte auch gerade so gut in die andere Richtung gehen, dass man irgendwo mit weiss nicht wie Stimmen Vorsprung gewonnen hätte. Das ist, glaube ich, auch ein Wunschdenken gewesen, ein Wunschszenario gewesen, wo sehr mit einer weniger höheren Wahrscheinlichkeit drin war.
Wir Wir gehen weg vom Rathaus und machen einen Szenenwechsel. Ein paar Stunden später hat Thomas Tschudi auf Enedo zur Wahlfeier eingeladen. Die Harmoniemusik Neffels hat gespielt, Freunde, Verwandte, Regierungsräte, National- und Ständeräte sind mit dabei gewesen. Und als grosse Überraschung der am Vortag gewählte Schweizer SVP-Präsident Marcel Dettling.
Ich hatte eine hohe Freude, dass es am Glarnerland geklappt hat mit dem Thomas. Er ist ein Krampfer seit der ersten Stunde, hat geholfen da bei der Kantonsratswahl, der Landratswahl letztes Mal schon, bei der Nationalratswahl, dass wir Markus Schneider können als Nationalrat gewinnen. Und jetzt hat es ihm selber gelangt. Und ich hatte eine hohe Freude, dass es ihm gelangt hat. Und darum habe ich gesagt, die Zeit nicht mehr. Und auch wenn die Stimme nicht mehr gut ist, aber ich komme da hinter und möchte ihm schnell persönlich gratulieren. Gehört eben auch dazu als Parteipräsident.
Der Thomas Tschudi, um den, was eigentlich gegangen ist, hat 5 Stunden nach seiner Wahl immer noch nicht so richtig kennen, eine gewisse Nervosität ablegen. Auch wenn er sich natürlich freut, dass so viele Leute gekommen sind.
Ja, eine gewisse Angespanntheit ist immer noch da. Man ist immer noch nötig, wo die Heime waren, hat mal den Job abgezogen und ist durchschnaufen gewesen. Und man hat irgendwo noch tonnenweise SMS und E-Mails, die einem noch nicht so ganz loslassen. Aber ich glaube, vielleicht muss ich zuerst mal noch eine Pause einlegen und mal den Job abziehen und vielleicht am Küchentisch mal einfach die Frau hinsitzen und sagen, so, und jetzt haben wir noch schnell 10 Minuten für uns.
Die Vereidigung von Thomas Tschudi findet dann an der nächsten Landsgemeinde statt. Die ist wie immer am 1. Sonntag im Mai, dieses Jahr am 5. In gut 2 Monaten wird in Lanz ein Bundestag gefeiert. Das ist der erste von insgesamt 7, der im Rahmen des Jubiläums 500 Jahre von den 3 Bünden gefeiert wird. Was alles in Lanz auf dem Programm steht und was ein Bundestag eigentlich ist, im Beitrag von Laurin Michael.
Das Jahr ist das Jubiläum 500 Jahre Freistaat der 3 Bünde. Gefeiert wird der Zusammenschluss vom Grauen Bund, dem Gotteshausbund und dem Zehngerichtenbund im Jahr 1524. Für das gibt es verschiedene Feste und Aktionen, die gemacht werden. Zu diesem Programm gehören auch 7 Bundestage. Laut dem Gemeindepräsidenten von Ilanz-Lyon, Markus Behr, geht es bei dem in Ilanz vor allem um etwas.
Der Kanton unterstützt ja die ganzen Jubiläumsfeierlichkeiten hier, 500 Jahre Freistaat Rübünde. Eben aus dem Grund, dass die Leute sich treffen an den ehemaligen Bundestagort, dass sie ein Fest machen zusammen und dass man eigentlich das Wir-Gefühl der Bündner eigentlich stärkt, wir, die Bündner. Das ist ganz klar das Ziel von diesen Festen, die jetzt durchgeführt werden. Ja. Da freuen wir uns drauf.
Bundestag gibt es heute, so wie sie früher gegeben hat, nicht mehr. Im weitesten Sinn kann man sie aber vergleichen mit den heutigen Grossratssessionen. Früher war ein Bundestag für Folgendes, wie die Co-Projektleiterin vom Bundestag in Ilanz durch Sina Jeglin sagt.
Im Prinzip haben sie sich in regelmäßigem Abstand getroffen. Und dort ist es eigentlich vor allem um Außenpolitik gegangen, aber auch eben, wie man zusammen arbeiten will, wie man zur Eidgenossenschaft, die sich langsam gebildet hat, steht. Das waren so Fragen, die man dort verhandelt hat. Die verschiedenen Bünde haben immer Abgeordnete dort hergeschickt an die Bundestag und haben dann natürlich wieder zurückgezogen in ihre Regionen und dort wieder Rücksprache machen mit den verschiedenen Gerichtsgemeinden.
Der Bundestag in Ilanz ist am 1. und 2. Juni. Startet tut es mit einem historischen Markt.
Wir haben ganz viele auch so Gruppen eingeladen, die eben gerade so im 16. Jahrhundert unterwegs sind, also so Reenactment-Gruppen. Sie werden Handwerk zeigen, es wird Theater geben, es wird verschiedene Aktivitäten geben von so Gruppen im Markt, wo ich jetzt noch nicht zu viel will verraten, die Söldnerwesen zum Thema haben, Landsknecht. Wir haben aber auch Vereine aufgefordert von der Region und Finanzlion, um einen Stand zu betreiben. Sie müssen dann einfach in historischen Kostümen kommen, weil wir finden es wichtig, dass wir auch eben Vereine aufmerksam machen können, quasi auf sich.
Außerdem gibt es in Ilanz am 1. Juni einen Umzug vom Bahnhof bis in die Altstadt, um die geladenen Gäste, wie zum Beispiel der Regierungsrat John Domenic Parolini oder auch die Gemeindepräsidenten und Präsidentinnen aus den Gemeinden, die zum Grauen Bund gehört haben, zu empfangen. Bei dem machen unter anderem die Stadtmusik wie auch 21 Schulklassen mit. Der Bundestag in Ilanz ist unter dem Motto «Brücken schlagen». 500 Jahre könnten gefeiert werden, zum Zurückschauen und das Historische anschauen. Das interessiert die Projektleitung aber nur am Rand.
Wir nehmen das eher zum Anlass, dass man eben heute eine Brücke schlagen kann zwischen den Zeiten, zwischen den Leuten. Wir möchten möglichst viele Leute involvieren oder an dem, und einbinden an dem Bundestag. Wir haben Schulklassen, die wir machen, wir haben die verschiedenen Vereine. Also wir versuchen wirklich eine Brücke zu schlagen zwischen den Bewohnern da in der Region, zwischen Jung und Alt, zwischen den Sprachen auch. Bei uns wird alles auf Romanisch und Deutsch stattfinden. Also so das verbindende Element.
Auf das Motto sei die Projektleitung gekommen, weil Eilands stolz darauf sei, dass sie die erste Brücke am Rhein hatten. Die Holzbrücke, die es heute nicht mehr gäbe, sei eine der ersten Rheinbrücken überhaupt gewesen und auch ein wichtiger Brückenstützpunkt. Darum auch das Motto «Brücke schlagen».
Für die verschiedenen Festlichkeiten des Eilands ist das Budget bei gut 250'000 Schweizer Franken angesetzt.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Es ist schon fast das berühmteste Grundstück im Zentrum von Sedrun, das Oberalp-Areal. Jetzt ist die Parzelle unter den Hammer gekommen. An der Versteigerung im Ratshaus in Eilands hat eine Firma aus Zug am meisten geboten, nämlich 1,4 Millionen Franken. Die Gemeinde Dujetsch, die die Parzelle auch hätte wollen, hat aufgrund eines Beschlusses der Gemeindeversammlung nur bis zum Betrag von 999'999 Franken und 99 Rappen dürfen mitbieten. Im Interview mit Martin de Platzes hält sich die Enttäuschung beim Gemeindepräsident Martin Gavin in Grenzen.
Wir haben einfach gesagt, im Vorfeld bei dieser Versteigerung, wenn wir versuchen, das Grundstück zu sichern. Wir haben wie alle Berggemeinden, Tourismusgemeinden natürlich auch das Problem vom Wohnraum für die Einheimischen. Und das wäre natürlich mitten im Dorf, hätte das eine Möglichkeit gegeben. Aber wir haben auch gesehen, es ist natürlich, Sedrun ist aufstrebend touristisch und der Wert ist sicher gegeben. Oder? Und da haben wir gewusst, dass das so wird vermutlich ausgehen heute.
Aber Herr Gavin, Sie haben es kurz angesprochen. Sie hätten Ideen gehabt, was Sie auf diesen Grundstücken könnten realisieren, gerade im Zeitalter von Wohnungsnot. Von dem her betrachtet ist es schon kein guter Entscheid, dass dieser Entscheid eben nicht zugunsten von Ihnen ausgegangen ist.
Ja, genau. Oder? Wir hätten dann eigentlich können ein Grundstück in Wert setzen, in dem Sinn, dass wir vielleicht das Grundstück reingebracht hätten als Baurecht in einer Wohnbaugenossenschaft. Und wir hätten natürlich können für die Einheimischen etwas machen in dieser Zeit, wo die Preise, ich sage jetzt mal bös gesagt, von der Spekulation noch unten aufgegangen geht und die Einheimischen haben einfach keine Chance. Und das ist heute wieder ein typisches Beispiel. Ich vermute, es wäre noch viel weiter aufgegangen. Und wir haben einfach gesehen, das ist jetzt eigentlich ein Paradebeispiel, wie es mit den einzelnen Wohnungen geht in der Gemeinde und den einzelnen Grundstücken. Die Spekulation ist sehr hoch und die Einheimischen haben eigentlich nie eine Chance.
Vor über 10 Jahren hat die Firma Prime Elements in Cham im Kanton Zug die Parzelle gekauft. Nachher ist nicht viel gegangen. Auf der Nachbarparzelle hat man irgendwie auch etwas angefangen zu bauen an einer Tiefgarage. Dann hat aber das Bundesgericht entschieden mit einem Beschluss, dass die nicht fertig gebauten Elemente müssen zurückgebaut werden. Auch ihre Gemeinde hat die Firma aus Cham aufgefordert, eben das zu machen. Das ist eigentlich unsäglich, dass die Firma aus Cham dem nicht nachgekommen ist.
Ja, natürlich. Ja. Wir müssen einfach die Situation sehen. Es ist einfach nicht zu der Realisation von dieser Überbauung gekommen, aus welchen Gründen auch immer. Und es sind natürlich sehr hohe Forderungen im Raum. Das haben wir heute im Lastenverzeichnis gesehen, von dieser oberen Parzelle. Und der Grund, wieso jetzt das die Überbauung nicht stattgefunden hat, ist zu vermuten. Aber ja, und das ist auch nicht verwunderlich, dass man dann dem so einen Aufruf oder besser gesagt ist ein Bundesgerichtsentscheid für den Rückbau, dass man dem nicht nachgeht. Oder das ist die Situation ist zum Teil verständlich, aber wie gesagt, wie auch die Parzelle heute ist versteigert worden. Ich gehe davon aus, dass die untere Parzelle nächstens auch zur Versteigerung kommt. Wer denn jetzt den Zuschlag denn dort auch hat, das sehen wir dann. Ich kenne die heutige neue Besitzerin dieser Firma nicht. Ich weiß auch nicht, wer das ist und das werden wir dann sehen.
Wir haben die Firma, der Vertreter von dieser Firma BEC aus Zug vorher kurz angesprochen, was sie planen auf dem Boden, auf dem Grundstück. Die Person hat mir das nicht sagen. Nachliegend, wer sie uns vorher auch erwähnt, Sedrun ist aufstrebend, touristisch. Nachher liegend wäre auch etwas im Bereich Tourismus, Hotellerie.
Ja, eben, wie gesagt, es ist alles offen. Was einfach man hier darf sagen, ist, wir sind ja in der Zonenplanrevision und die zwei Grundstücke werden sicher mobilisiert. Das heisst, in 3 Jahren muss dort das Projekt durchgeführt werden. 3 Jahre ist eine kurze Zeit. Und dann, wenn dort, das ist eine sogenannte Überbauungspflicht, und wenn das nicht geht, dann hätte die Gemeinde wiederum die Möglichkeit, das Grundstück zu erwerben, über die Raumplanung in dem Sinn.
Die Nachbarparzelle, die wird auch nächstens mal versteigert werden. Eben dort muss ein Rückbau auch stattfinden. Ihr habt die Kosten mal beziffert mit rund etwa 400'000 Franken. Werden Sie dort wieder mitbieten?
Ja, wir werden das sicher diskutieren. Ja, vermutlich schon, oder? Wir sagen, wir versuchen es. Aber man hat heute gesehen, wie das passiert. Oder? Die Gemeinde hat eigentlich auch nicht die finanziellen Möglichkeiten. Und das ist das Problem ein bisschen, oder? In der Spekulation, ich sage jetzt böse, oder? In der Spekulation vom Unterland haben die Berggemeinde einfach das Geld nicht zum Mitbieten.
So der Gemeindepräsident von Tujetsch, der Martin Gavin, zu dieser Versteigerung. Die ist auf grosses Interesse gestossen. Im Ratshaus Zilanz sind bei dieser knapp 20 Personen anwesend gewesen. Am Wochenende war im Engadin der Weltcup-Finale der Freeskier. Zumindest auch der Flimser André Ragetli. Warum er trotz seinem Sieg nicht so ganz zufrieden ist, im Beitrag des Rutschmänzi.
Es war der 12. Sieg im Weltcup für André Ragetli, den er gestern auf dem Corvatsch vor heimischem Publikum einfahren konnte. Es sei aber nicht nur wegen dem speziell gewesen, meint der Flimser.
Es ist natürlich immer schöner, einen Weltcup daheim zu gewinnen. Eben, es ist jetzt mittlerweile schon mein 3. Mal da. Es war mein erster Weltcup-Sieg gewesen, vor irgendwie 8 Jahren da und jetzt wieder. Ja, ist mega schön.
Dank seinem Sieg ist der André Ragetli zum 31. Mal auf einem Weltcup-Podest gestanden. So viel Mal wie noch kein anderer Freeskier vor ihm.
Es zeigt einfach, dass ich sehr konstant bin. Über die letzten 10 Jahre war ich, bin die ganze Zeit vorne reingefahren. Ja, und das macht einfach stolz.
Wegen dem schlechten Wetter ist das Finale vom Slopestyle-Wettkampf gestern abgesagt worden. Weil der André Ragetli in der Quali der Beste war, hat er gewonnen. Auch wenn er schlussendlich nicht fahren musste, um zu gewinnen, bräuchten so Tage gleich viel Nerven und Energie.
Wir haben das Training gestartet, dann haben wir irgendwie eine Stunde lang trainiert, dann hat es geheißen, nein, findet doch nicht statt, wir können noch mal rein, dann sind wir eine halbe Stunde rein, haben wieder ein Training gemacht, sind wieder eine halbe Stunde rein und du musst natürlich immer mit der Leistung abrufbereit sein und für mich ist auch wichtig, dass ich eine gewisse Nervosität habe und die immer aufrechterhalten. Und das ist auch mit schwierigen so Tagen.
Dass der Wettkampf nicht gefahren wird, haben die Athleten entschieden. Das ist im Freeski so. 9 von den 16 Athleten, die im Finale waren, haben sich gegen einen Wettkampf entschieden. Also Entscheidungen sind nicht einfach. Darum bräuchte es hier eine Änderung, fordert André Ragetli.
Das hat noch Verbesserungspotenzial. Wir müssen das irgendwie professionalisieren. Mit genauso Konditionen wie heute, weil ich das Gefühl am besten wäre, wenn da eine Jury wäre, die entscheiden würde, dass zu viel Wind hat und dann nicht gestartet wird und nicht Athleten.
Der Flimser Freeskier André Ragetli im Beitrag vom Rutsch Menzi. In einem Jahr ist auf dem Corvatsch die Weltmeisterschaft der Freestyler.
Sport, präsentiert von Alpina Group Chur und dem neuen Mini Countryman. Ein Raumwunder kombiniert mit einem Mini Go-Kart-Feeling.
In der Playoff-Viertelfinalserie zwischen dem HC Davos und Lausanne steht heute Abend Spiel 5 auf dem Programm. Weil der Weg von Davos auf Lausanne so weit ist, reist der HCD immer schon einen Tag vorher an. Wie das für die Spieler ist und was sie dann in dieser Reise machen, weiss der Rutschmänzi.
Nach 2 Niederlagen nacheinander hat der HC Davos am Samstag Lausanne mit 5-2 aus dem heimischen Stadion geschossen. Schon gestern ist es dafür Davoser wieder Richtung Lausanne gegangen, um sich optimal auf das nächste Spiel vorzubereiten. Rund 5 Stunden geht die Garfahrt. Der Janik Frenner und Renzo Corvi überbrücken die Zeit unterschiedlich.
Ich bin ganz langweilig. Ich sitze eigentlich rein und warte, bis wir dort sind. Los ein bisschen Musik, bin ein bisschen im Scrollen auf dem iPhone.
Ich schaue ab und zu ein paar Serien auf Netflix und sonst liege ich am Boden und schlafe.
Der Vorteil von der Anreise am Tag davor ist, dass sie sich stressfrei auf das Spiel vorbereiten können. Das ist schon sehr wichtig, um dann immer die beste Leistung abzurufen. Die Tagesabläufe sehen aber nicht viel anders aus, als wenn sie daheim spielen würden, erklärt Enzo Corvi.
Wir gehen einen Tag vorher runter, sind genug früh dort, können ein bisschen in die Stadt oder irgendwo laufen, ein bisschen See runter. Haben wir ein gemeinsames Meeting, essen etwas zusammen und dann gehen wir auch schlafen. Und dann am nächsten Tag, das ist halt ein normaler Game Day Plan, gehen wir auf das Eis, nachher wieder ins Hotel schlafen, erholen und dann schauen, dass wir am Abend parat sind.
Obwohl sie am Samstag deutlich gewonnen hätten, hätte ihre Leistung noch besser können sein. Darum hätte er vor dem fünften Spiel gemischte Gefühle, meint Renzo Corvi. Ein bisschen positiver sieht es beim Yannick Frenner aus. Jede Mannschaft hat zweimal gewonnen und die Serie wieder ausgeglichen. Er schaut darum optimistisch auf das heutige Auswärtsspiel, sagt Yannick Frenner.
Sie müssen daheim gewinnen, wir dürfen. Wir haben gewusst, dass es sicher eine enge Serie wird bis zum letzten Spiel. Und ja, es ist sicher das Ziel, dass wir vorziehen können.
Um dann so mit einem kleinen Vorteil und einem Match Böck heim zu reisen.
Spiel 5 der Viertelfinalserie zwischen dem ACD und Lausanne fängt am 8. an. Die Partie gibt es live auf Radio Südostschweiz oder im Ticker auf südostschweiz.ch.
Sport, präsentiert von Alpina Group Chur und dem neuen Mini Countryman. Ein Raumwunder kombiniert mit einem Mini Go-Kart-Feeling.
Das war es mit dem heutigen Infomagazin. Ein Infomagazin, das mir eigentlich besonders gefallen hat. Wenn ihr gleicher Meinung seid, dann könnt ihr das ganz einfach nachhören. Entweder auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen gemütlichen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.